Lass uns noch zusammen beten. Danke, Herr, für deine Liebe an uns. Danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns zu treffen, zusammenzukommen, um in dein Wort reinzuschauen, um zu lernen, um von dir uns belehren zu lassen. Und ich bitte dich, dass du uns heute die Gnade schenkst, zu begreifen, worum es geht. Ich bitte dich auch für mich selbst, dass ich es so gut wie möglich erklären könnte. Und halte bitte alle störende Ferne. Verherrliche du dich heute Abend. Amen. Ja, ich grüße alle Besucher. Ich grüße auch die, die irgendwo zu Hause oder wo auch immer sind und zuschauen, vielleicht zuhören. Ich wünsche uns allen heute Gottes Nähe, dass wir sie spüren. Wie geht es dir eigentlich, lieber Besucher? Wie geht es dir? Ich lade euch ein in Römer 12, Vers 12. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Wie geht es dir, wenn du dieses Wort heute hörst und das auf dich wirken lässt? Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Und natürlich sind unsere ganz verschiedene Umstände, in denen wir sind, und jeder wird das anders empfinden. Der eine wird fröhlich in Hoffnung sein können, wenn er was Frohes vor sich hat. Er hofft, dass es kommt und er freut sich hoffentlich bald. Manch einer vielleicht weniger fröhlich. Manch einer hat vielleicht Bedrängnis und da fällt es ihm schwer, standzuhalten. Und im Gebet beharrlich zu sein, das heißt, dran zu bleiben mit Gebet, im Gebet, das ist nicht immer einfach. Wir haben heute einen Psalm, der einzigartig ist in der Bibel. Merkwürdigerweise trifft es mich immer so mit merkwürdigen oder so eine besondere Psalme. Das ist auch schön, dass es, dann kommt man erst dahinter, dass es wirklich was Besonderes ist. Nun, dieser Psalm ist besonders, na, ich sag mal im negativen Sinne. Er ist einzigartig in der ganzen Sammlung von 150 Psalmen, der keinen Lichtglanz hat. Da sagt zum Beispiel, sagen zwei Personen, ein Neil und Little Deal, die sagen, dieser Psalm steht im ganzen Psalter einzig da, in seiner durch keinen Lichtstrahl unterbrochenen Düsternis, in der hoffnungslosen Wehmut seines Tones. Selbst die trauervollsten anderen Psalme, wir wissen, dass es Trauerpsalme gibt, und sogar die Klagelieder wechseln doch noch je und dann die Tonart und haben Klänge der Hoffnung. Nur in diesem Psalm ist und bleibt es Nacht bis zum Ende. Ein Psalm, der seinesgleichen nicht hat. Psalm 88, ich lese den einmal durch, ich bitte das anzustrahlen, ich benutze die Schlachterbibel. Schlachterübersetzung, ja, Bibel, das haben die anderen auch. Es geht um die Schlachterübersetzung. Psalm 88, ein Psalmlied von den Söhnen Koras, dem Vorsänger nach Mahalat Leanot, ein Maskil Hemans des Israelitas. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm. und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich, Herr, täglich an. Strecke meine Hände aus nach dir. Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o Herr, verwirrst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich elend und dem Tod nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Ja, das war ein Lied, ja, das übergeben wurde dem Chorleiter, dem Vorsänger, damit die Söhne Korachs es singen. Wie willst du so ein Lied singen? Man kann ja verstehen, wenn es Loblieder singt, da erhebt sich das Herz und man kann singen. Aber wenn da so ein Lied dir gebracht wird, und du musst es trotzdem mit Sorgfalt, mit ganzem Herzen singen. So ein Lied. Psalmen sind bekanntlich Anbetungslieder, Loblieder oder auch Klagelieder. Klagelieder sind zum Beispiel Psalm 3, 4, 5, 6, 7. Das sind so Klagepsalmen. Doch wie wir sie kennen, ja, jeder Psalm, wenn wir selbst so einen Klagepsalm nehmen, dann kommt irgendwann die Sonne auf, ja? Also wenn es düster ist, dunkel ist, irgendwann kommt das Licht, bricht durch die Wolken und es wird wieder heller. Es kommt Hoffnung auf und Rettung kommt, Rettung naht. Oder man bedankt sich schon für die Rettung, die gekommen ist. Und das passt so gut zu diesem Psalm, zum Psalm 34, Verse 19 und 20. Da steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Dieses Bild kennen wir aus Psalmen. Nicht alle Psalmen sind Jubeln und pure Freude. Aber dieses Ende ist immer wieder anzutreffen. Und sowas kennen wir. Aber dieser Psalm ist, wie ich das erst gelesen hatte, von dieses Kommentar, ja, bleibt Nacht bis zum Ende. Wir gehen Vers für Vers durch, damit wir so einen kleinen Überblick bekommen. Ich nehme mir jetzt nicht den, also ich denke nicht, dass dieses eine gründliche Auslegung sein wird, weil es viel zu viel wäre. Und man musste schon wirklich kürzen und ich habe auch nicht alles sind meine Gedanken. Manches habe ich übernommen, auch von Spurgeon und von anderen. Deswegen ist das so eine Mischung. Also von den Söhnen Korahs, dem Vorsänger, nach Mahalat Leannot. Mahalat ist entweder der Name einer Melodie oder ein Musikinstrument, möglicherweise einer Rohrflöte, die bei traurigen Anlässen gespielt wurde. Und Leannot bedeutet peinigen und beschreibt die Verzweiflung, von der dieser Psalm geprägt ist. Das ist ein Kommentar aus meiner Schlachterstudienbibel. Und eine Person übersetzt es noch, gerade dieses nach Mahalat Leannot, nach schwermütiger Weise mit gedämpfter Stimme vortragen. Dann ist das schon eine Richtung. So muss man das singen, ja. Ein Maskil Hermanns des Israchitas. Natürlich gibt es verschiedene Vorschläge, wer dieser Hermann ist. fast Hermann, mein Schwiegersohn, aber das ist Hermann. Vielleicht ist es der Hermann aus 1. Chroniker 6, Vers 18. Da steht zum Beispiel nur dieser Vers: Und diese sind es, die Vorstanden und ihre Söhne von den Söhnen der Kahatiter. Hermann, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels, des Sohnes und viele Söhne. So weiter, ja. Ob es dieser Hermann ist, weiß man nicht. Oder aus 2. Chronik 5, Vers 12. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißen Leinen gekleidet, da standen mit Zimbeln, Harfen und Lauten. Es geht hier, so will ich jetzt, habe ich gar nicht so sehr darauf gefasst, was für eine Situation das war. Ich meine, das war bei der Einsegnung des Tempels. Gibt es einen Heman? Dort gibt es einen Heman. Welcher das nun ist, der diesen Psalm geschrieben ist, weiß ich nicht. Das kann man sich auch nicht gut festlegen. Es gibt ja für beide, oder vielleicht ist auch dasselbe, weiß ich nicht. Nur es ist eine Person, die viel zu klagen hatte. Vers 2, O Herr, du Gott meines Heils. Ich hatte erst gesagt, dass dieser Psalm ein pures Dunkel ist, ja, Dunkel und Nacht bis zum Ende. Aber, o Herr, du Gott meines Heils, so beginnt dieser Psalmist den Psalm. Und das ist aber doch ein Lichtblick, oder? Auch wenn der ganze Psalm pure Verzweiflung ist und Hoffnungslosigkeit vermittelt, so drückt der Psalmist mit dieser Aussage doch grundlegendes Vertrauen aus. Wenn er hier sagt, du Gott meines Heils. Das Grundvertrauen ist da. Aber das ist auch wirklich der einzige Lichtblick hier. Und dieses müssten wir für uns festmachen, ja? Wir müssen das mitnehmen, dass dieses Grundvertrauen, das wir an Gott haben, dass das wirklich uns, also das ist enorm wichtig für ihn damals gewesen, aber auch für uns, für jeden von uns, denn das treibt den Gläubigen immer zu Gott hin. Wir wissen, dass Nöte entweder zu Gott oder von Gott wegtreiben. Ja, wenn wir in Schwierigkeiten sind, in Problemen, so ist das eigentlich, dass Christen, Kinder Gottes, die wirklich Gottes Kinder sind, die gehen immer zu Gott hin und schreien um Hilfe, weil da kannst du Hilfe bekommen. Aber wenn Menschen, ich sage das jetzt mal pauschal, nur so tun, als wären sie Gottes Kinder, sie werden dadurch verhärteter durch Nöte. Oder es ist in der Regel so, nicht immer, aber in der Regel ist das so, die werden dann von Gott weggehen und an Gott verzweifeln und über Gott böse sein. Und dieser Hermann sagt, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Und das lässt den Gedanken zu, dass das schon eine lange Zeit andauert, dieser Zustand von ihm. Ja, er schreit Tag und Nacht vor ihm. Und wenn die Not groß ist und du Kind Gottes bist, dann schreist du immer, ja, weil die Not immer da ist. Und du schreist immer zu Gott. Oder wie er sagt, vor dir. Es lässt ihn nicht von Gott weggehen. Die Beharrlichkeit dieses leidgeprüften Menschen ist die eines Glaubenshelden, der auch wenn er keine Linderung, geschweige denn Heilung erlebt, trotzdem betet, trotzdem schreit, trotzdem in Gottes Nähe bleibt. Es ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Vielleicht, weil ich nicht so Schwieriges erlebt habe. Ich kenne das, wenn man Not hat und mehr betet. Wenn man ein Problem hat, wenn man mehr sich Sorgen macht und dann betet man mehr, als wenn alles glatt läuft. Ich habe ein kurzes Erlebnis, ich werde das erzählen, denke ich. Wir machen ja Party-Service und wir hatten für meine Begriffe einen schweren, beziehungsweise zwei schwere Aufträge vor uns. Und ich machte mir richtig Sorgen. Ich hatte mal vor ein paar Jahren so ein Erlebnis, der wahrscheinlich war das so ein leichter Burnout. Ja? Ich weiß es nicht, es wurde nicht nachgewiesen und ich war auch bei niemandem. Aber ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und dieses so eine leichte Panik. Und jetzt waren diese zwei Aufträge vor uns. Und ich hatte erst, als meine Frau sagte, dann ist das ist schwierig und so weiter. Aber sie weiß ja, sie plant das ja, die hat den Durchblick. Und ich machte mir Sorgen. Und ich habe dann begriffen, dass es daran liegt, ich habe Angst vor dem Gefühl, das ich damals hatte. Ja, als ich solche Panik hatte. Und ich habe das dann irgendwann realisiert, worum es ging. Und ich habe einfach darum gebetet, dass ich das irgendwie überwinden kann. Ja? Und je näher das kam, desto ruhiger wurde ich auch. Und ich weiß, an diesem Tag, wo wir dieses Kochen hatten, ich habe so viel gebetet, dass Gott das Gelingen schenkt. Ich habe immer wieder, weil das für mich irgendwo eine Not war, ja, ich habe immer wieder gebetet, lass das gelingen, schenk bitte uns das Gelingen. Und das war sehr gut geklappt. Preis dem Herrn, das hat super geklappt. Wir waren überrascht, wie gut das ging. Ja. Nun, den anderen Tag hatten wir einen ganz kleinen Auftrag. Das macht meine Frau mit links, manchmal nicht mal dran zu gehen, ja, das ist übertrieben jetzt. Also das ist wirklich eine Kleinigkeit. Und ich hatte auch morgens bei Frühstück, habe ich dafür gebetet, also auch darum gebetet, dass Gott uns das Gelingen schenkt. Und während dem Kochen, da passierte eins nach dem anderen. Wir hatten so einen Stress, unbegreiflich für uns, aber das war richtig schlimm für uns, ja? Dass dieser kleine Auftrag uns so zu schaffen macht. Und hinterher, wir waren so durch, und als ob ich höre, Gott sagt zu mir, gestern hast du mich gebraucht. Heute hast du zwar darum gebetet, aber gebraucht hast du mich nicht. Das habe ich empfunden so, dass Gott mir das sagt. Wenn Not da ist, wirklich, dann betet man mehr und man betet anders. Und ich denke, es soll jetzt nur ein kleines Erlebnis sein, wo man einfach feststellen kann, dass Gott da ist, ja? Und Gott hilft. Aber Gott zeigt auch, wo wir ihn halt wie bei mir und bei uns, wenn wir meinen, wir können es doch selber. Und wir haben es ja auch oft geschafft, aber so ist das. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn mehr, als wir denken. Und dann stellen wir uns diesen Hermann vor, der Probleme hat, noch und nöcher. Ich denke, keiner von uns hat diese Probleme gehabt wie dieser Mensch. Ich denke, auch unter uns gibt es manchmal, oder gibt es Menschen, die krank sind, ja, die irgendwo Leiden haben, die vielleicht über viele Jahre Leiden haben und es schwer haben. Und ich meine, ich weiß es nicht, wie sich solche Menschen dann fühlen. Aber wir sind geneigt, irgendwo kühl zu werden, wenn wir so eine Person zum Beispiel in der Verwandtschaft haben und wir, ja, es ist schwer und so weiter, aber wir gewöhnen uns an diesen Gedanken und wir werden kühl für die Not des anderen. Und ich denke, wenn man sich so einen Psalm durch den Kopf gehen lässt, durchs Herz gehen lässt mit Gebet, dann versteht man diese Dinge etwas anders. Und Gott möge uns einfach, jedem von euch und auch mir, mehr Liebe für diese Menschen geben, die in Not sind. Wir können eigentlich eher mit einem erhobenen Finger dastehen und ganz genau wissen, warum denen das passiert ist. Und warum sie ja, das zuteil werden ließ. Aber wir müssten mehr für diese Menschen beten. Denn es ist eigentlich so, dass wenn Menschen sehr große Not haben, so wie dieser Hermann jetzt, was wir lesen von ihm, die werden blind für Moral. Oder was man denen dann sagt, ja, du, das und das musst du an dir ändern oder was auch immer. Die Menschen haben Not. Das können die hören, wenn sie vielleicht da durch sind und Gott gibt Gnade und so weiter, dass sie da rauskommen können. Aber wenn sie in dieser tiefen Not sind, da brauchen sie Gebet. Und Heman sagt weiter im Vers 3, lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen. Und ich stelle mir vor, wie oft er dieses Gebet schon gesprochen hat. Wir lesen das später einmal, da sagt er, von meiner Jugend an bin ich nahe dem Tod. Es muss so viele Jahre schon gewesen sein, dass er, na, ich weiß ja nicht, wie alt dieser Mensch ist, aber wenn dieser Ausdruck, der sagt es, ja, spricht das aus. Von Jugend an ist das so. Das sagt aus, das ist schon lange. Ja? Und dieser Heman bleibt an Gott, unbegreiflicherweise. Er bleibt bei ihm und betet und schreit Tag und Nacht zu ihm. Es ist wirklich Beharrlichkeit im Gebet. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich weiß nicht, wie man diesen Zustand sich vorstellen kann. Ja? Und da denken wir manchmal auch an Hiob. Ich denke, wenn man diesen Psalm liest, da kommt einem die Geschichte von Hiob ins Gedächtnis. Hiob hatte ja auch Leiden, man weiß nicht ganz genau welche, aber er hatte schon schlimme Leiden. Dazu kam natürlich der Verlust von Hab und Gut und seiner Kinder. Und dann denkt man, wie viel kann überhaupt ein Herz ertragen? Mit all dieser Not. Aber wir wissen, dass bei Hiob ein glorreiches Ende kam. Ja, Gott gab ihm am Ende, beziehungsweise danach, das war ja noch lange nicht das Ende, er lebte ja noch lange. Aber nach diesem Leiden gab Gott ihm viel mehr an Hab und Gut, als er hatte. Und auch wiederum 10 Kinder. Ich denke, die Geschichte scheint voller zu sein als die jetzt von diesem Psalmisten. Weil die Geschichte von Hiob, es ist ein Exempel für Leiden. Ja, was wir in der Bibel, wenn wir von der Geschichte der Bibel denken an Leiden, dann denken wir an Hiob. Aber bei Hiob kann man sagen, ist alles gut geworden, ja, sagt man manchmal. Alles gut geworden. Bei Heman scheint das nicht so zu sein. Zumindest wird uns das nicht gesagt. Und er sagt weiter, ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Und wahrscheinlich gab es Menschen, die damit rechneten, nicht heute, dann morgen ist er tot. Er wird schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren, also zu den Toten. Er braucht nicht mehr lange oder er hat nicht mehr lange. Aber sein Zustand ist schon lange so, wo er sich so quält und so leidet und betet und zu Gott schreit. Er sagt weiter, ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen. Denkbar ist hier eine sehr schwere Krankheit, man weiß nicht was. Denkbar ist, wie man das hier so weiterliest, könnte man sich Aussatz vorstellen. Ja, dass er vielleicht aussätzlich war und Aussatz war ja unheilbar. Es wurde nur schlimmer. Aussatz war nicht heilbar, nur Christus hat geheilt. Ja? Und einmal hat der Prophet einmal geheilt. Aber sonst ist Aussatz unheilbar und wird immer nur noch schlimmer. Und das ist auch noch so, dass sie außerhalb des Lagers leben mussten, ja? Außerhalb der Stadttore. Sie waren von dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Und das sagt er eigentlich in seinem Klagen hier, wie es ihm geht. Und dann trifft das irgendwo diese Geschichte des Aussatzes. Man weiß es nicht genau. Das macht mir eigentlich auch nochmal die Erklärung von dem, welcher Heman es sein kann, noch ein bisschen schwieriger, weil wenn der Heman aussätzlich wäre, dürfte er nicht Vorsänger sein oder ein Sänger mit anderen Leviten. Ja? Das durfte er nicht. Deswegen darf man sich da oder kann man sich da nicht festlegen, weder mit Aussatz noch mit dem, was für ein Heman das ist. Aber vielleicht ist das auch egal, aber die ganze Geschichte ist ein Trauerspiel. Und er sagt weiter, ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Ich denke, er muss hier nur an den sterblichen Körper denken, an den Leib. Und von dieser Seite des Todes, ja, weil für die Menschen, die lebenden Menschen, ist der Tod wirklich ein Ende. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr, was sie für diesen tun können, beziehungsweise er hat nichts davon. Ja, man kann ja noch viel tun. Man hatte Tote einbalsamiert und man hat Tote verbrannt und man hat, was weiß ich, welche Rituale gemacht. Und dem Toten ist das eigentlich mehr oder weniger eher mehr egal. Ja, aber wir wissen, dass er, wenn er dieses so schreibt, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind, so muss es sich nur um diesen sterblichen Körper handeln, der verwest. Aber wenn wir uns das weiter jetzt anschauen oder lesen werden, so ist das schon fast absurd, was dieser Hämann von sich gibt. Denn der Urheber seiner Qualen, seiner Leiden, seines Schmerzes, seiner Not ist Gott, ist der, der ihn liebt und den Hämann liebt. Dieser ist der Urheber seines Problems. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Also ich denke, schlimmer kann das eigentlich gar nicht sein. Und wie kann man sowas verstehen, wenn man doch einsieht oder begreift, Gott ist es, der mir das wahrscheinlich, oder er sieht ja an sich keine, erkennt man nicht irgendwie, dass er irgendwo Schuld hat, Sünde hat, dass er irgendwo das verdient haben könnte, jetzt von seiner Sicht. Ja. Und er weiß, Gott legt mir das auf. Warum? Was habe ich denn getan? Warum trifft mich sowas? Warum so lange? Warum so schlimm? Du hast mich in die unterste Grube gelegt, also tiefer geht's nicht. In die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Eine normale Reaktion des Menschen wäre doch, oder begreiflich wäre es doch, böse auf Gott zu sein, oder? Wenn Gott doch sowas macht, ich habe es überhaupt nicht verdient. Und es gibt Menschen, die sagen, ich bin wütend auf Gott, dass er das und das gemacht hat mit mir oder das und das nicht gegeben hat oder mein Gebet nicht erhört hat, zumindest nicht so, wie ich wollte. Ich bin böse auf Gott. Ja? Und wenn wir uns diese schrecklichen Leiden und was dieser Mensch erlebt vorstellen, dann wäre dieser Gedanke doch naheliegend, oder? Dass er sagt, also mit so einem Gott weiß ich gar nicht, was soll ich mit ihm anfangen? Er quält mich jetzt die ganze, wer weiß wie viele Jahre schon. Keine Erlösung, keine Rettung, er hört nicht auf damit. Was soll ich mit so einem Gott? Aber ich kann diese Verse eigentlich nur so verstehen. Hämann kennt Gott wirklich und liebt ihn mehr, als wir begreifen können. Und so bleibt er in Gottes Nähe und schreit zu ihm, auch wenn er über eine lange Zeit keine Erlösung findet. Und nichts erlebt. Nichts, was Warmes. Nichts, was... Wir sprechen oft von Gottes liebender Hand, von seinem Erbarmen von Herzen. Nichts von diesem spürt dieser Mensch. Er spürt nur dieses Problem, das er ihm auferlegt hat. Und diese Schmerzen und diese Leiden. Und jetzt steht hier, nach diesem steht ein Selah, eine Pause, und ich denke, wenn man sich nur vorstellt, was er schreit und erlebt, dann ist eine Pause dringend notwendig. Deswegen scheint er mir sehr passend zu sein. Ist vielleicht auch ein Zwischenspiel, was manche auch meinen. Bei diesem Lied musste da ein Zwischenspiel vielleicht sein, was sie sangen. Vers 9. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet. Du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Wiederum ist es Gott, der das macht. Und Spurgeon sagt, wenn die, welche um mich sind, nicht bereits meinen Sarg bestellt haben, so haben sie sich doch wenigstens schon über mein Begräbnis unterhalten, meinen Nachlass besprochen und ihr Teil berechnet. Ja, so fühlt er sich, der Mensch. Aber du hast meine Bekannten von mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht. Ja, sie wollen nicht in seiner Nähe sein, weil er eklig ist, weil er unansehnlich ist. Und wie er sagt, ich bin eingeschlossen, kann nicht heraus, kann ja auch von dem sprechen, dass er vielleicht ansteckend war. Ja, vielleicht war er so krank, dass er ansteckend war, vielleicht kultisch unrein, vielleicht in Quarantäne, man weiß es nicht. Nur seine Aussagen, die lassen dieses schließen, ja? Dass man diesen Gedanken haben kann. Und er klagt weiter, mein Auge ist verschmachtet vor Elend, ich rufe dich, Herr, täglich an, strecke meine Hände aus nach dir. Oh, es ist so verständlich, wenn Menschen vor lauter Elend immerzu weinen. Wie auch jetzt, wenn ich denke an die Menschen in der Ukraine. Was für ein schrecklicher Zustand dort ist. Und ich habe Menschen gehört, so in Interview und auch in der Predigt, zum Beispiel einer hatte das gesagt, ich habe noch nie so viel geweint wie in den letzten Wochen. Weil die Menschen nicht aus noch ein wissen. Weil die sehen um sich so viel Not und Tod. Und dann reißt es einem einfach das Herz fast raus. Und wir sind nur ein paar tausend Kilometer von da entfernt und wir haben Frieden. So paradox das ist. Wie verständlich ist es, wenn Menschen in der Not weinen? Wirst du an den Toten Wunder tun oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Dieser Psalmist hofft auf Wunder. Ja? Diese Aussage, wirst du an den Toten Wunder tun? An denen brauchst du nicht Wunder tun, tu es an mir. Ich denke, das ist da inbegriffen, dieser Gedanke. Ich bin noch da. Und eigentlich sagt er, was bringt dir mein Tod? Ich bin dir doch nützlicher, wenn ich lebe, solange ich lebe. Psalm 6 hat eigentlich das gleiche Thema. Psalm 6, wenn wir in den reinschauen, von 2 bis 8 würde ich lesen, das ist ein Psalm Davids. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Heile mich, o Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Und du, Herr, wie lange? Kehre doch wieder zurück, Herr, rette meine Seele. Hilf mir um deiner Gnade willen, denn im Tod gedenkt man nicht an dich. Wer wird dir im Totenreich Lob singen? Ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit meinen Tränen. Mein Auge ist verfallen vor Kummer, gealtert wegen all meiner Feinde. Der Gedanke ist ungefähr der gleiche. Also nicht nur Heman hat es schwer gehabt. David erzählt auch solche Sachen. Nur bei David gab es wieder einen Lichtblick. Da kam mit einmal die Sonne wieder hoch. Aber dieses, wie er sagt, dieser Heman sagt, werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenen, Vergessenheit. Mit Sicherheit denkt er nur an dieses Diesseits, ja, vor dem Tod, von dieser Seite dieser Barriere. Denn wir wissen aus der Offenbarung zum Beispiel, dass durch den Tod Gegangene, ja, also es sind ja Seelen dort im Himmel, was dem Johannes gezeigt werden wird, dass diese Seelen Gott preisen. Ja? Die Ehre gebührt dir, denn du hast dies gemacht, du hast uns erlöst. Ja? Es ist klar, dass Menschen, die durch den Tod gegangen sind, die in der Erlösung sind, den Herrn preisen und ihm Lob singen. Und wenn Heman hier so, er stellt ja diese Frage in dem, eigentlich mit der Erklärung, sowas kann nicht sein. Ja? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Natürlich nicht. Und das wäre vielleicht auch nicht so willkommen, wenn mit einmal aus dem Sarg Stimmen ertönen. Ja? Das wäre nicht so gut. Das gibt es nicht. Aber die Erlösten werden Gott preisen und seine Wunder verkündigen. Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Und ich denke, dieser Gedanke, wie er sagt, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir, dieser Gedanke, von Gott verlassen zu sein, der ist, denke ich, schon bekannter, ja, für uns. Manchmal hat man das Gefühl, Gott ist überhaupt nicht da. Wenn man in Sorgen ist und man betet und als ob, wie man sagt manchmal, man betet so bis zur Decke. Diesen Ausdruck kennen wir ganz besonders, in Russisch hat man das gebraucht, ja. Wenn man betet und man hat das Gefühl, das geht nur bis zur Decke. Sicher, Gott hört das Gebet auch. Aber wenn wir dieses Gefühl haben, das geht nur bis zur Decke, dann muss es an mir liegen, dass das Gebet nicht von Herzen geht. Und der Gedanke, von Gott verlassen zu sein, ist sehr verständlich. Sogar viel verständlicher, als bei Gott zu bleiben, wie das Heman macht. Also ich kann wirklich diese Situation, wenn ich mich in die hinein denke, ich kann es nicht, weil ich das nicht erlebt habe, ja, diese schlimme Leiden und was dieser Mensch so erträgt und wissend, dass es von ihm kommt, von Gott kommt und trotzdem bei ihm zu bleiben, da ist doch dieses Vertrauen unbegreiflich groß. Unbegreiflich, kann ich nicht verstehen. Gott gebe Gnade, dass wir, sollten wir in solche Situationen kommen, dass wir an Gott uns festhalten könnten, dass wir an ihm bleiben. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich erst schon angesprochen hatte. Von Jugend auf bin ich elend und dem Tod nah. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Das Tal des Todesschattens und der Tränen war sehr groß. Und das Ende war nicht zu sehen. Und das gab keinen drinnen. Deine Zorngerichte ergehen über mich. Deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag. Sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan, meine Vertrauten in die Finsternis. Oder Luther übersetzt das, und mein Vertrauter ist die Finsternis. Ein Vertrauter ist der, den man gut kennt. Ja, er war so in Finsternis, an Finsternis gewohnt, dass es sein Vertrauter wurde. Kannte er besser als die Freunde oder Verwandten. Vielleicht bist du auch einer, der leidgeprüft. Du leidest und keiner kann dir helfen. So vertraue auf den Herrn, lerne es bei dem Heman, dem Psalmisten. Aber wenn wir solche Menschen kennen, die körperlich vielleicht leiden oder vielleicht sogar im Geiste leiden, also geistlicher Natur, große Sorgen haben, sollten wir, was ich erst schon gesagt hatte, für diese Menschen beten, mehr beten. Und sie sollten mitfühlen. Und ich denke an diesen Vers in Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Sowas muss man sich zu Herzen nehmen. Mit den Weinenden zu weinen. Denn die Tränen tun gut. Es ist manchmal gut zu weinen. Doch viel schlimmer noch als diese körperlichen Schmerzen und Leiden kann die Seelennot sein. Jemand sagte, ein Körper kann nur gewisses Maß an Verletzungen und an Not ertragen. Ja? Dann irgendwann verliert der Mensch die Besinnung oder er stirbt halt. Aber die seelische Nöte, die können in sehr, sehr größere Tiefen fallen. Das kann immer noch tiefer gehen und schlimmer werden, sodass der Mensch an diesen fast zerbricht. Aber das ist noch viel schlimmer als körperliche Leiden. Und in der Vorbereitung hatte ich eine Begebenheit gelesen von Spurgeon, oder Spurgeon hat sie erzählt, die mich gefesselt hat. Und die wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Er hatte da drei Personen, ich habe jetzt nur eine genommen von diesen drei Personen. Spurgeon erzählt eine Begebenheit. Die gottselige Frau, da wird ein Name genannt, den ich nicht wirklich aussprechen kann, werde ich lieber nicht, wurde auf ihrem Sterbebette schwer von Furcht vor dem Tode bedrängt. Höllenangst bemächtigte sich ihrer. Sie klagte, dass sie in ihrer grausen Wüste des Verderbens stecke. Ihre Sünde habe sie zu einer Beute des Satans gemacht. Sie wünschte, dass sie doch nie geboren und doch lieber zu irgendeinem anderen Geschöpf als zu einem Weibe gemacht worden wäre. Oft rief sie, während ihr die Tränen beständig aus den Augen quollen, wehe, wehe, wehe mir schwachem, bedauernswertem, elendem, gänzlich verlassenem Weibe. Vielleicht geht es dir, mein lieber Zuhörer, manchmal so. Wenn du merkst, die Sündennot war ja hier jetzt, überlastet dermaßen und das treibt mich einfach ins Verderben. Ich muss verlassen sein. Nun, lasst uns auch die entzückten Jubellieder lauschen, die dieser Frau entquollen, als ihr heißgeliebter Seelenfreund zu ihr wiedergekehrt war. O Herr Jesu, du betest für mich, lieber, köstlicher Heiland, wie ist das so wunderbar? Wie erstaunlich ist dein Erbarmen? O, deine Liebe ist unaussprechlich, wie gnädig hast du an mir gehandelt. Mein Herr und mein Gott, dein Name sei ewig hochgelobt. Du hast mir den Weg des Lebens kundgetan. Im Augenblick des Zorns verbargst du dein Angesicht eine kleine Weile vor mir, aber mit ewiger Gnade hast du dich mein erbarmt. Und nun hast du mir deine tröstliche Gegenwart wieder enthüllt. Ja, Herr, du hast deine Magd angesehen und hast dich mir mit der Fülle der Freude und überschwänglichem Trost wieder genaht. O, gepriesen sei dein Name, mein Herr und mein Gott. O, welche Freude und Wonne genießt meine Seele. Es übersteigt alle Begriffe. Mein Vater, wie gnädig, wie wunderbar gnädig bist du zu mir, bist du mir. Ja, Herr, ich schmecke, wie freundlich du bist. Ich bin deiner Liebe versichert. So gewiss ich das bin, dass du der Gott der Wahrheit bist, so gewiss weiß ich nun auch, dass ich dein bin, Herr, mein Gott. Das erkennt meine Seele wohl. Gelobet sei der Herr, der mich also getröstet und mich in ein Paradies geführt hat, das mir lieblicher ist als der Garten Eden. O der Freude, der entzückenden Freude, die ich fühle. O preiset den Herrn für seine Gnade und für diese Wonne, welche meine Seele in vollen Zügen genießt. Gelobt sei der sein Name ewiglich. So ist es in Gottes Nähe. Und jemand sagte, dass wenn Gott einen Menschen wirklich brauchen will, dann lässt er ihn durch Leiden gehen. Denn ein Tröster, ein guter Tröster ist der, der selbst dort war. Wenn einer nie in Leid oder so in Schwierigkeiten war, wie kann er trösten? Deswegen ist es so wertvoll, den Trost von Jesus zu haben, weil er dies durchlitten hat. Das macht es so kostbar. Nun, wir wissen nicht, ob Heman, unser Psalmist, doch noch Linderung oder Heilung erlebte. Aber ich bin überzeugt davon, dass er durch das Vertrauen oder wegen dem Vertrauen, das er in Gott hatte, belohnt wird und getröstet wird von Gott, der alle Tränen abwischen wird, auch bei diesem Heman. Und ein Kommentar von David Dixon: Was zu der einen Zeit für ein Kind Gottes eine Ursache des Klagens und Trauerns ist, das mag hernach sowohl für den Betreffenden selbst als auch für andere Gläubige ein Anlass zur Freude und des Lobsingens werden. So ward Hemans bitteres Herzweh ein Lied zu Gottes Ehre und zum Trost aller betrübten Seelen, die unter dem Bewusstsein ihrer Schuld und der Empfindung des Zornes Gottes meinen verschmachten zu müssen. Ja, bis an der Weltende wird dieser Herzenserguss Hemans bleiben, ein Psalmlied vorzusingen von der Schwachheit der Elenden. Wenn es dir schlecht geht oder wenn du jemanden siehst, dem es schlecht geht, denke an diesen Psalm. Wenn du vielleicht nicht weißt, wie du trösten kannst, bete, vielmehr bete für diese Menschen. Ich wünsche mir, dass wir diesen Psalm beherzigen. Wir haben es ja sehr gut in unserem Leben. Und selten sind Zeiten der Plage oder des Leidens. Und dann wollen wir schon verzagen. Oft ist das so, ich kenne mich. Aber dieser Mensch bleibt bei Gott, auch wenn es viele Jahre und vielleicht bis zum Ende seines Lebens gedauert hat. Er blieb bei Gott. Der Herr segne uns im Nachdenken über diesen Psalm. Amen.